Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Und zweimal gleich müssen wir Abschied nehmen von zwei sehr unterschiedlichen Menschen, die auf ihre Weise das Kulturleben geprägt haben. Das tun wir gleich zu Beginn der Sendung. Und wir fragen auch, wie unpolitisch kann eigentlich Olympia wirklich sein? Denn mal wieder streitet sich das Olympische Komitee mit Sportlern über das, was man zeigen darf. Dann wollen wir wissen, was macht eigentlich das Goethe-Institut auf der Münchner Sicherheitskonferenz? Wir gehen ins Kino, so kurz vor der Berlinale, schauen wir noch schnell, was regulär läuft oder besser anläuft. Und dann treffen wir jemanden, der aus einer Zementfabrik ein Kunstwerk macht. Das ist irgendwie ein Abend der Abschiede, und zwar von zwei sehr verschiedenen Künstlern, ein berühmter Schriftsteller und ein berühmter Schauspieler. Sie sollen gleich zu Beginn dieser Sendung zu Wort kommen. Zunächst ein Mann, der in den USA als Teenie-Star berühmt wurde, nämlich James Van Der Beek. In der Serie Dawson's Creek spielte er damals an der Seite von Michelle Williams und Katie Holmes. Später war er zu sehen in Criminal Minds oder How I Met Your Mother. Und als sein Darmkrebs diagnostiziert wurde, sagte er, ja, was machst du, wenn es heißt Krebsstufe 3? Es ist ein Crashkurs darin, wie man genau das meistert, und zwar mit Körper und Geist.
What do you do when you're staring down a stage 3 diagnosis? This has been a crash course in mastery of mind, body, spirit. You know, this is either going to take me out of the body or it's going to teach me how to truly live in it.
Und diese Erfahrung, so hat er ja gesagt, entweder schmeißt sie mich aus meinem Körper oder sie zeigt mir, wie ich wirklich darin lebe. Er hat es nicht geschafft. James Van Der Beek ist im Alter von 48 gestorben. Und dann erinnern wir an einen Nachbar von uns Deutschen und einer, der uns ziemlich gut kannte, nämlich der niederländische Schriftsteller Cees Notenboom. Ein Mann, der auch mal für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde. Er ist im Alter von 92 gestorben, wie sein Verlag mitteilte. Und Ludger Kaczmierczak erinnert an ihn.
Cees Notenboom ist 17 Jahre alt, als er von der Klosterschule fliegt. Er steigt in den Zug nach Breda, um von dort aus per Anhalter weiter nach Frankreich zu fahren. Der junge Tramp saugt alles in sich auf. Landschaften, Sprachen, Gerüche. Aus den Begegnungen und Beobachtungen dieser Reise wird 1955 sein erster Roman, Philipp und die anderen.
Ja, und dann hatte ich ein Buch geschrieben und war von allen als Schriftsteller benannt. Dann ist man halt Schriftsteller, ja. Aber man muss noch weiterleben.
Das Geld zum Weiterleben verdient er als reisender Journalist. 1989 führt ihn ein Stipendium nach Berlin. Als unbeteiligter Beteiligter, wie er es formuliert, erlebt Notenboom dort die Wende. Er schreibt seine Berliner Notizen, aus denen später der Roman Aller Seelen entsteht.
Berlin ist natürlich die Stadt in Europa, wo am meisten die Geschichte sichtbar wird. Diese Stadt hat so viel erlebt und war eigentlich das Brennpunkt der Spaltung Europas. Und deshalb war die Stadt mir so wichtig.
Und Cees hat etwas, was auch fast seltsam ist. Er ist richtig neugierig,
sagt Notenbooms Freundin, Nachbarin und Schriftstellerkollegin Conny Palmen.
Er ist interessiert. Er ist interessiert in, wie die Welt sich bewegt, wie sie zusammenkommt, wie sie wieder auseinandergerissen wird. Und wenn Literatur daraus gemacht wird, dann geht das mit Götter und Mythen.
Notenboom verquickt Mythos und Realität, Ort und Zeit, Vergangenheit und Gegenwart. Es ist daher nicht immer leicht, einen Zugang zu seinen Texten zu finden, was ihn von berühmten Zeitgenossen unterscheidet.
Jeder sprach ja immer über die große Drei, über Gerhard Reve und Hermanns und Harry Mulisch, aber für mich war Notenboom eigentlich der Größte. Er hatte etwas, was die anderen nicht haben, so etwas sehr Melancholisches.
Seinen Durchbruch in Deutschland feiert Cees Notenboom Anfang der 90er Jahre mit dem Roman Die folgende Geschichte. Marcel Reich-Ranicki hat das Buch tief bewegt. Im literarischen Quartett würdigt er den Niederländer als einen bedeutenden europäischen Schriftsteller. Fortan lassen sich dessen Werke in Deutschland besser verkaufen als in seiner Heimat. Zu Notenbooms 75. Geburtstag brachte der deutsche Philosoph Rüdiger Safranski eine Auswahl an Passagen aus den Romanen, Erzählungen, Gedichten und Reiseessays seines langjährigen Freundes heraus. Der Titel des Buches ist ein Zitat Notenbooms. Ich hatte 1000 Leben und nahm nur eins.
Ich hatte 1000 Leben und nahm nur eins. Damit war eigentlich nur gesagt, Man hat im Leben sehr viele Möglichkeiten. Ab und zu steht man auf einen Zweisprung, wenn nicht auf einen Dreisprung. Man muss wählen, heirate ich diese Frau oder nicht, oder nehme ich diesen Job oder reise ich in das Land oder nicht. Aber im Ende des Lebens, dann hatte man die 1000 Möglichkeiten, man hat aber immer nur die eine gewählt, die dann alle zusammen dein Leben sind.
Cees Notenboom, der 92 Jahre geworden ist, erinnerte Ludger Kacmierczak. Und ja, wie heißt es immer so schön, Olympia soll ja eigentlich unpolitisch sein. Da sind wir bei den Winter-Olympischen Spielen in Italien. Aber man fragt sich, wie soll das eigentlich gehen, wenn Nationen gegeneinander antreten und Sportler und Sportlerinnen diese Nationen auf einer globalen Bühne vertreten? Zum Beispiel die Ukraine. Wie soll das gehen, ohne über den Krieg zu reden zum Beispiel? Ein Sportler erinnert mit Motiven an seinem Helm an die Gefallenen, was ein Problem für das IOC ist. Am Donnerstag werden wir sehen, ob er dafür sogar eine Disqualifikation riskiert. Fragen wir den Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Er hat ein Buch geschrieben über Politik und Olympia, ob dieser wichtigste sportliche Wettbewerb der Welt ohne Politik überhaupt auskommen soll oder kann. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie unpolitisch kann Olympia wirklich sein?
Der Satz von den unpolitischen Olympischen Spielen ist der größte anzunehmende Unsinn. In den Statuten des Internationalen Olympischen Komitees, der Olympischen Charta, sind sehr weit vorne in den Regeln 2 und 3 zutiefst politische Ziele vorgegeben. Frieden, Internationalität und Völkerverständigung, Antidiskriminierung. Das sind sehr positive Ziele. Mit der Umsetzung hat es immer gehapert und vor allem sind ja Olympische Spiele auch eine Bühne für Politiker aus dem Veranstalterland, Regierungschefs oder Mitglieder auch von Gastländern wie US-Vizepräsident Vance jetzt in Italien. Und diese Bühne bietet man, man will sich nur einfach der Diskussion nicht stellen, wie politisch man immer war und ist und wie man auch politisch instrumentalisiert wurde.
Gibt es denn zumindest klare Kriterien, wenn es um Themen außerhalb des rein Sportlichen geht? Also wir dürfen ja zum Beispiel gespannt sein, was am Donnerstag passiert, wenn der ukrainische Sportler Wladislaw Heraskiewicz auf seinem Helm Motive von 24 gefallenen ukrainischen Sportlern zeigen will. Währenddessen ist vom IOC, dazu heißt, das ist eigentlich nicht vorgesehen. Zitat, ich habe es hier nochmal vor mir. Es ist fundamental, dass die Spiele getrennt werden müssen, nicht nur von politischen und religiösen, sondern von allen Arten von Einmischung. So ist das Zitat vom IOC. Also es darf offenbar nicht sein, was der ukrainische Sportler dort versucht. In anderen Fällen wiederum waren politische Statements durchaus möglich, auch wenn es natürlich jetzt etwas anderes ist, man es nicht direkt vergleichen kann. Aber zum Beispiel australische Sportler sind mal mit einer Aborigines-Flagge aufgetreten. Das wurde dann geduldet. Also was geht und was nicht? Gibt es da klare Kriterien?
Das Internationale Olympische Komitee drückt sich vor klaren Entscheidungen und sucht oft faule Kompromisse, denn man hat ja zunächst selbst Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und damit Völkerrechtswidrigkeit, was mit dem Friedensgedanken der Statuten einfach nicht zusammenpasst, ausgeschlossen, lässt jetzt vermeintlich neutrale Athleten zu. Wie soll ich mir das in der Praxis vorstellen, wenn mein Land einen Krieg führt, dann bin ich dafür oder dagegen, aber kaum neutral. Außerdem ist ein Großteil russischer Athletinnen und Athleten auch bei Staatsinstitutionen, bei Armee und Militär beziehungsweise bei der Polizei beschäftigt. Die sind auch nicht neutral und russische Grenzbehörden sind noch weniger neutral. Die lassen nicht jemand ausreisen, der ein Regimekritiker ist. So gesehen würde ja natürlich das Symbol von Heraskiewicz, ukrainische Gefallene abzubilden, passen. Aber man hat hier kein Kriterium. Wäre eine Friedenstaube auch schon verboten. So verständlich es ist, dass man nicht will, dass parteipolitische Propaganda in einem Wahlkampf in einem Land propagiert wird, so sehr darf man sich nicht davor drücken, wo die Grenze ist bei allgemeinen politischen Aussagen. Und die Aussage für Frieden sollte wohl möglich sein.
Gibt es da Unterschiede zwischen dem Wettbewerb selbst, wenn er tatsächlich dann stattfindet? Das sind ja oft nur wenige Sekunden oder vielleicht ein paar Minuten, der Moment selbst des Wettbewerbs und all dessen, was davor und danach stattfindet?
Man hat die olympischen Regeln erst vor ein paar Jahren bei den letzten Spielen geändert. Vorher war Sportlerinnen und Sportlern jede politische Äußerung verboten, also auch beispielsweise in einem Interview weit weg von der Wettkampfstätte Stunden vor oder nach dem Wettbewerb. Jetzt hat man es beschränkt auf solche Aussagen sind erlaubt, aber genauso wie Symbolik nicht während des Wettbewerbs. Das wäre natürlich verständlich, wenn es den Wettbewerb beeinflusst, also beispielsweise sportliche Gegnerinnen und Gegner behindert oder wenn man es ganz offensichtlich ohne Wettbewerbsabsicht als Bühne nutzt, beispielsweise ein Skifahrer, der nach dem dritten Tor freiwillig abschwingt, um ein Transparent zu enthüllen und gar nicht Interesse hat, den Wettbewerb zu Ende zu bestreiten. Aber eine Symbolik an der Wettkampfkleidung könnte man auch erlauben. Aber der Punkt ist ja, dass man das gar nicht vorab diskutiert, um solche Dinge, die ja voraussehbar sind, auch vorher klar zu regeln. Man ist dann immer etwas in milder Panik, wenn, wie hier eben Herr Raskewitsch, jemand solche Symbolik zeigt.
Ich denke gerade auch ans Eiskunstlaufen, wo ja eigentlich immer mit Musik gelaufen wird. Auch dort könnte man ja über die Musik etwas transportieren. Wäre das theoretisch denkbar?
Selbstverständlich ist das denkbar und das Dilemma des IOCs, warum man immer halbherzig Kompromisse sucht, ist, dass man bei einem konsequenten Verfolgen der eigenen Linie mit Ausschlüssen oder Bestrafungen gar nicht mehr nachkommen würde. Das fängt im Großen an, man hat sich jetzt gegen Russland zunächst positioniert, nur von allen nationalen olympischen Komitees sind rund 2/3 bei 200 Teilnehmerländern bei Sommerspielen, etwas über 100 bei Winterspielen aus Nicht-Demokratie. Demokratische Staaten. Jetzt ist zwar in der Theorie vorgegeben, ein olympisches Komitee muss unabhängig von der jeweiligen Regierung sein, nur in Diktaturen ist das eine absurde Vorstellung, das sind Handlanger des Regimes. Wenn ich die jetzt alle und alle, die etwas Völkerrechts- oder Menschenrechtswidriges mache, ausschließe, dann würde das IOC mit dem Ausschließen nicht mehr nachkommen. Das ist das Beispiel im Großen. Das Beispiel im Kleinen ist, will man jetzt wirklich anfangen, bei der Musik zu jedem Eiskunstlaufwettbewerb, bei jedem einzelnen Läufer oder Läuferin, dann wirklich nachzuforschen, ob die Geschichte des jeweiligen Musikstückes auch einen politischen Inhalt hat, was in den Regelfällen sogar irgendwie, zumindest gesellschaftspolitisch, der Fall sein wird. Da stößt man an die eigenen Grenzen, also macht man es immer wieder willkürlich.
Wenn Sie in die Geschichte zurückschauen von Olympia, ich glaube, die Beispiele sind viele, wo tatsächlich Politik eine Rolle gespielt hat. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Was ist besonders bemerkenswert?
Der größte Sündenfall der Olympischen Bewegung und des Internationalen Olympischen Komitees waren natürlich Hitlers Nazispiele 1936 in Berlin. Da hat man diese Spiele an Deutschland vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten vergeben, aber nachher nie auch nur eine Diskussion geführt, ob man die Spiele wieder entziehen und anderswo abhalten konnte. Im Gegenteil, ein Mitglied des IOCs, ein US-Amerikaner, selbst deutscher und jüdischer Herkunft, hat nur einen Brief geschrieben, dass er sich ein Deutschland wie früher, also ohne Nationalsozialismus, wünscht und deshalb hat das IOC dieses eigene Mitglied ausgeschlossen. Was aber weniger bekannt ist, damals fanden die Winterspiele immer im gleichen Land wie die Sommerspiele statt, so auch im Februar in Garmisch-Partenkirchen 1936 und da gab es beispielsweise Schilder, Vorsicht, scharfe Kurve, Juden 100 Stundenkilometer und trotz dieses widerlichen Antisemitismus hat sich das IOC keine Gedanken gemacht, ob das ein Problem sein könnte. Im Gegenteil, man hat die Spiele bejubelt. Aber das ist der dramatische Sündenfall. Es gibt immer wieder eine viel kleinere Politisierung der Spiele. Wir hatten Spiele 2014, schlimm genug, in Putins Russland, knapp vor dem Überfall in die Krim und er hat das als Bühne genutzt. Wir hatten Spiele in Peking im Winter. Muss mir entgangen sein, dass das ein weltberühmter Wintersport ist. Und wir haben, und das meine ich mit klein, auch in Demokratien natürlich Inszenierung von Regierungspolitikern bei Olympischen Spielen im Sommer wie im Winter.
Und dann natürlich auch Boykotte, das haben wir ja auch erlebt. Die Spiele in Moskau, dann die in Los Angeles wurden jeweils boykottiert. Auch das ging ja in die Geschichte ein. Also gar nicht erst anzureisen, zu boykottieren, gerade große Sportnationen. Hat das irgendetwas politisch bewirkt?
Letztlich geht es darum, was das strategische Ziel war. Es ist nicht gelungen, den USA und Verbündeten, als sie an den Spielen in Moskau 1980 nicht teilnahmen, die innenpolitische Propaganda der Sowjetunion dadurch auch nur zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, das wurde abgefeiert, die Moskauer Spiele in der UdSSR und bei Verbündeten. Und es ist umgekehrt nicht gelungen, als die Sowjets und Verbündete, inklusive mit fast aller Ostblockstaaten, mit Ausnahme Rumäniens, an den Spielen in Los Angeles Angeles nicht teilnehmen, dass die Amerikaner das nicht trotzdem abgefeiert haben. Es gab damals in der Los Angeles Times einen wunderbaren Artikel, den ich sinngemäß gerne zitiere. Da wurde gesagt, seht die positive Seite der Sache für uns als Amerikaner. Ja, es mag nicht das Gleiche sein, wenn wir in Schwimmern nicht die Ostdeutschen und Sowjets schlagen, sondern Schwimmerinnen aus dem Tschad. Es mag nicht das Gleiche sein, wenn in der Leichtathletik statt gleichwertigen Nationen irgendjemand aus Südamerika schlagen. Aber wir werden jede Menge Medaillen gewinnen, dass es ein riesengroßer Spaß ist. Außenpolitisch ist natürlich es schon gelungen, ein bisschen den Spieleerfolg zu beeinträchtigen, denn man war ja auf der Bühne wenigstens nicht dabei. Aber auch da ist das gleiche Problem. Es gab ja viel kleinere Boykottmaßnahmen, beispielsweise nach der Suez-Krise und so weiter und so fort. Das Abhalten der Spiele dadurch nicht beeinträchtigt wurde. Und ich bin auch nicht dafür, die Spiele abzuschaffen. Was wäre gewonnen? Man soll nur ehrlich über die Politisierung sprechen. Und glauben Sie mir, es schließt sich nicht aus, Sportfans mit glühenden Ohren und leuchtenden Augen zu sein, während des Zieleinlaufs beispielsweise, und trotzdem davor und danach auch kritisch auf politische Aspekte hinzuweisen. Es tut auch gar nicht weh, wenn man das tut, nur das IOC sieht das anders.
Das wollte ich Sie unbedingt noch fragen. Tatsächlich der Ausblick nach vorne. Sie haben sich so damit beschäftigt. Was würden Sie sagen? Was wäre letztlich die Lösung für dieses Dilemma, dass man auf der einen Seite da bei Olympia nicht politisch sein will, aber es eigentlich gar nicht vermeiden kann? Gerade wenn es um Sportler geht, klar in Interviews davor und danach sowieso, aber auch während der Wettbewerbe selbst. Was wäre noch die geringste sportliche Beeinträchtigung und trotzdem gleichzeitig auch politisch sein?
Für mich wäre es schon ein Gewinn, das Thema proaktiv anzugehen und als internationales olympisches Komitee, natürlich auch als Veranstaltungskomitee, das selbst zu thematisieren. Das ist besser, als man Anlassfällen immer nur hinterherhechelt. Man muss sich der Frage der eigenen Demokratie stellen. Ich bin als Politikwissenschaftler durchaus auch realpolitisch genug, dass man sagt, wenn die Mehrheit der Teilnehmerländer nicht Demokratien sind, dann kann und soll ich die nicht alle ausschließen. Man könnte aber zum Beispiel, so wie man für ein Vergabeverfahren, wo sollen Sommer- oder Winterspiele sein, wirtschaftliche Kriterien vorgibt, Demokratiekriterien vorgeben. In der Praxis klappt das nur deshalb nicht, weil eben die Mehrheit der Teilnehmerländer nicht Demokratien sind, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Nicht-Demokratien sich darauf beschränken wollen, es darf eine Olympische Spiele nur in einer Demokratie stattfinden, und das wiederholt sich dann und so weiter und so fort. Es sind ja auch die Nicht-Demokratien fürs Internationale Olympische Komitee der dankbare Partner. Weil einer Demokratie kommt man auf die Idee, Deutschland hat ja auch Erfahrungen, machen wir eine Volksabstimmung oder Volksbefragung, ob wir die Spiele überhaupt abhalten wollen. Das kann so oder so ausgehen. In einer Demokratie wird diskutiert, ist das umweltpolitisch überhaupt verantwortbar, was immer ich dort für gigantische Bauten rund um die Spiele mache. Mit einer Diktatur habe ich alle diese Probleme nicht. Da sagt einer oder eine kleine Gruppe, wir machen das.
Peter Filzmaier, der Politikwissenschaftler und Autor eines Buches über Olympia als Bühne für Sport und Politik. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich.
Gerade haben wir darüber gesprochen, welche Rolle die Ukraine, der Krieg gegen die Ukraine zum Beispiel bei den Olympischen Spielen dort, welche Rolle dieser Krieg spielen kann. Und die Ukraine wird natürlich auch eines der großen Themen auf der Münchner Sicherheitskonferenz sein, ganz klar. Politiker, Wirtschaftsleute, Beraterinnen, Militärs, es geht um Krieg und Frieden. Aber geht es da in München am Wochenende auch um Kultur? Danach sieht es jedenfalls aus, wenn man sieht, dass auch das Goethe-Institut dabei ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Fragen wird auch den Generalsekretär Johannes Ebert. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Was macht das Goethe-Institut bei der Münchner Sicherheitskonferenz?
Nun, das Goethe-Institut ist zum dritten Mal bei der Münchner Sicherheitskonferenz dabei, weil wir nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine doch festgestellt haben, dass das ein Krieg war gegen die Kultur, gegen die Identität dieses Landes. Und dann haben wir uns vor 4 Jahren tatsächlich uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie Kultur und Sicherheit zusammenhängen, haben damals die ukrainische Kulturszene, die ja zur Stabilität der Situation dort beiträgt, zur Identitätsstärkung gegen Fake News, haben wir dann sehr stark unterstützt und haben dann auch gesagt, damals mit dem British Council zusammen, dass wir dieses Thema auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz verhandeln wollen. wo eben auch immer stärker solche Themen, die jenseits harter Verteidigung liegen, einen Platz finden.
Aber haben Sie das Gefühl, was ist Ihre Erfahrung, dass das dort auch akzeptiert wird, verstanden wird, was Sie wollen?
Also ich erinnere mich an unsere erste Veranstaltung, wo es eben um die Ukraine ging. Da waren auch Bundeswehrleute dabei, da waren Diplomaten aus der EU, aus Deutschland dabei. Und die sind sich bewusst, dass alleine durch militärische Verteidigung keine Sicherheit entsteht. Und die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik setzt ja auch auf ein integriertes Sicherheitsmodell, wo ganz viele Akteure eine Rolle spielen. Und da kommen auch Dinge wie kultureller Austausch, wie zivilgesellschaftlicher Austausch, wie Jugendbegegnungen kommen dort durchaus vor, weil sie natürlich Verständnis zwischen Gesellschaften, zwischen Menschen, zwischen Akteuren stiften, die jenseits des politischen Feldes liegen. Und so ist es so, dass, wenn es politische Spannungen gibt, dann durchaus nachhaltige Beziehungen auf gesellschaftlicher Ebene gibt, die Kulturinstitute oder der internationale Kulturaustausch gestiftet haben.
Gleichzeitig natürlich wird die Debatte ja nicht nur in Deutschland geführt, auch woanders, über die Finanzierung von Kultur. Und Kultur ist ja oft auch, ob es nun national oder auch auswärtige Kulturpolitik ist, muss oft auch mit Kürzungen leben, nicht nur in Deutschland. Auch Sie, das Goethe-Institut, mussten da auch einiges schon einsparen. Inwieweit sehen Sie da genug Bewusstsein für diesen Faktor Kultur? Jetzt mal jenseits auch der Münchner Sicherheitskonferenz, generell auf dem globalen Feld der Politik, wo es doch immer wieder heißt, in der Kultur kann man sparen, das ist womöglich ein weicher Faktor. Gibt es da genug Bewusstsein für den Faktor Kultur, wenn es um Sicherheit geht?
Wenn wir kulturelle Institutionen oder den internationalen Kulturaustausch nicht mehr ausreichend finanzieren, halte ich das für problematisch. Es ist natürlich so, dass wir sagen, gerade jetzt steht das Thema Sicherheit nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine durch das Verhalten der amerikanischen Regierung, Stichwort Grönland, steht das so im Mittelpunkt, dass wir sehr deutlich machen müssen, dass kultureller Austausch, Kulturarbeit auf ihre eigene Weise zu dieser Sicherheit beiträgt. Wir erleben doch alle, die Perzeptionen, die Wahrnehmungen, unsere Haltungen beeinflussen, die Wahrnehmungen auch dazu führen, dass es zu Aggressionen kommen kann, dass es zu Feindschaften kommen kann. Und die Kulturinstitute, die wir vertreten, Goethe-Institut, Institut für Auslandsbeziehungen, British Council, wie sie alle heißen, die operieren auf diesem Feld der Wahrnehmungen. Unsere Stärke ist natürlich, dass wir aus demokratischen Gesellschaften kommen. Es geht um Pluralismus, es geht um Freiheit. Und ich glaube, wenn wir klar machen können, dass in einem integrierten Sicherheitskonzept dass die Frage der gegenseitigen Wahrnehmung und dann des echten Austausches eine Rolle spielt, dann wird sehr klar, dass diese Arbeit sehr, sehr wichtig ist. Und meiner Einschätzung nach kommt das im politischen Raum auch an.
Sagt Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts. Das Goethe-Institut ist bemerkenswerterweise auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz vertreten mit mehreren Veranstaltungen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Balzer.
Irland führt dauerhaft ein Grundeinkommen für Künstler ein. Die Initiative sieht vor, dass 2000 Künstler und Künstlerinnen in 3-Jahres-Zyklen jede Woche 325 Euro erhalten. Der irische Kulturminister O'Donovan sagte, dass es sich um das weltweit erste Programm dieser Art handle. Irland unterscheide sich damit in vieler Hinsicht von anderen Ländern, was die Wertschätzung von Kultur und Kreativität angeht. Vorangegangen war eine Pilotphase, deren Analyse ergab, die 72 Millionen Euro, die dafür investiert wurden, konnten wieder hereingeholt werden, weil die Beteiligten künstlerisch produktiver wurden und weniger abhängig von Sozialleistungen waren. Die türkischen Behörden haben 2 Metal-Konzerte in Istanbul verboten und sämtliche Events am Veranstaltungsort für 2 Tage untersagt. Die Auftritte der russischen Deathcore-Band Slaughter to Prevail und der polnischen Black-Metal-Band Behemoth im Kulturzentrum Sorlu seien gestrichen, teilte der Landrat des Bezirks Besiktas mit. Zur Begründung hieß es, dass die Konzerte wegen ihrer Unvereinbarkeit mit den gesellschaftlichen Werten eine breite Ablehnung in verschiedenen Teilen der Bevölkerung auslösen würden. André Epp, der zu Metal und Islam forscht, sieht hinter dem Verbot nebulös formulierte politische Motive, aber keinen direkten Zusammenhang zum Islam. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Ich würde das jetzt nicht als typisch islamisch einordnen, sondern eher für religiös-konservative, wir können das religiös auch noch in Klammern setzen, also konservative Parteien, wir finden ja auch ähnliche Argumentation in anderen Staaten. Also wenn wir beispielsweise nach Polen schauen, wo BMOs herkommen, da wurde 2014 ein Konzert in Poznan verboten und abgesagt und auch noch andere. Das heißt, das finden wir nicht nur in diesen Regionen, diese Argumentation, sondern weltweit.
André Epp von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Die Popsängerin Britney Spears hat die Rechte an ihrer Musik nach US-Medienberichten für umgerechnet knapp 170 Millionen Euro verkauft. Spears Songs, darunter Hits wie Baby One More Time und Toxic, wurden von dem Unterhaltungsunternehmen Primary Wave erworben. Die Firma besitzt auch die Rechte am Werk etwa von Whitney Houston und Bob Marley. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Stars die Rechte an ihrer Musik für hohe Summen verkauft. Das Geschäft ist unter anderem wegen der zunehmenden Nutzung von Streaming-Plattformen äußerst lukrativ.
Robert Levin mit den Kulturnachrichten. So, nur noch wenige Stunden, dann eröffnet die Berlinale, Deutschlands größtes Filmereignis. Bevor es soweit ist, schauen wir aber noch einmal, was ganz regulär in den deutschen Kinos läuft. Das tun wir mit Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend.
Hallo.
Und beginnen mit einem großen Italiener, ein Großmeister der poetischen Momente, würde ich mal sagen, und anrührender Familiengeschichten. Caro Diario zum Beispiel oder La Stanza del Figlio, das Zimmer meines Sohnes. Nanni Moretti legt einen neuen Film vor, Das Beste liegt noch vor uns, so der deutsche Verleihtitel, Il Sol dell'Avenire, der italienische Originaltitel. Und es geht um die Kommunistische Partei Italiens. Wie kommt's?
Es geht halt um einen Film im Film. Also Nanni Moretti ist ja immer eigentlich jemand, der in seinen eigenen Filmen, in fast all seinen Filmen, immer auch die Hauptrolle spielt. Bis 2001 hat er das immer getan. In diesem Film macht er es wieder und Giovanni hat er auch schon öfter mal gehießen in seinen eigenen Filmen, dieses alter Ego. Und dieser Giovanni, der dreht einen Film und zwar dreht er einen Film über 1956 über einen Funktionär der L'Unità, der kommunistischen Parteizeitung, und dann kommt ein ungarischer Zirkus in diesen römischen Vorort. Das ist eine große Freude erstmal. Budavari heißt er. Dummerweise gibt es gleichzeitig in Budapest den Arbeiteraufstand, der niedergewalzt wird von sowjetischen Panzern. Und nun ist dieser ganze Freudentaumel über den ungarischen Zirkus und über die Kommunisten sehr stark erschüttert, weil die L'Unità erst einmal parteidisziplinsmäßig das übernimmt, dass da in Ungarn eine Konterrevolution ausgebrochen sei. Mhm. Aber die Mitglieder, die sehen das anders. Die solidarisieren sich plötzlich mit dem ungarischen Volk und nun steht dieser Mann vor dem großen Dilemma, muck ich jetzt gegen meine eigene Partei auf? Das ist dieser Film im Film sozusagen, den Giovanni dreht, und das in einer Zeit, wo ihm dann auch so ein junger Schnur, der aber auch schon um die 30 sagt, was, wir hatten mal in Italien Kommunisten? Und dann sagt er ihm nur ziemlich entnervt, ja, wir hatten 2 Millionen Leute, die Kommunisten, die Mitglieder waren. Ach, wir hatten 2 Millionen Russen, die in Italien waren. Also der weiß überhaupt nichts mehr aus der eigenen Vergangenheit. Der weiß auch nicht, dass diese kommunistische Partei in Italien einfach mal sehr, sehr stark
und
sehr
bedeutend war. Eine der stärksten kommunistischen Parteien der westlichen Welt eigentlich.
Also das ist dann wieder dieses Ironische. Ne? Wir müssen uns also einen Film auf 2 Ebenen vorstellen. Einmal in dieser quasi Heuzeit, wo jemand versucht, einen Film über die damalige Zeit zu drehen. Und dann eben diesen Film im Film, den sieht man. Und das finde ich auch sehr stark an diesem Film. Normalerweise, wenn du so einen Film im Film siehst, dann siehst du mal hier einen Schnipsel, da einen Schnipsel. Du kannst dir aber nicht vorstellen, was drehen die da eigentlich. Und hier ist das schön verteilt, weil du kannst dir diesen Film wirklich vorstellen. Du siehst viele Sachen aus diesem Film, dass du eigentlich 2 Filme siehst.
Sie haben eine Szene mitgebracht aus diesem Film.
Ja, eine Szene, die sehr typisch ist, weil das ist so ein Film, der ist so voller Brüche, weil dieser Giovanni, der sucht halt auch immer. Dann sitzt er am Auto, fängt plötzlich an zu singen und dieser Song überträgt sich sozusagen auf sein Set und plötzlich singt das ganze Set.
Gute Stimmung da am Set, ne?
Ja, es ist eine wunderschöne Szene. Also es ist eine von vielen wirklich sehr, sehr schönen Szenen in dem Film. Und Moretti dreht da auch voll auf als Schauspieler.
Motore!
Was schreit er da?
Da schreit er Motore! Das heißt, jetzt wird gedreht, ne? Und dann wird das Lied abgeblendet.
Also Action, die italienische Fassung von Action.
Oder was im deutschen Filmbranche immer das Bitte ist.
Ja, ne? Das klingt natürlich wirklich in einer ganz fantastischen Stimmung, auch irgendwie nach einem ordentlichen Stück Poesie. Trotzdem fragt man sich natürlich, was interessiert Nanni Moretti an der kommunistischen Bewegung Italiens?
Naja, das ist Er arbeitet sich ja in Italien ab. Er hat sich auch an Berlusconi abgearbeitet, an Il Caimano, der Italiener. Also er ist ein Linker, aber er ist kein dogmatischer Linker. Und er hat auch einen Film gedreht, der auf Deutsch Wasserball und Kommunismus heißt, Palombella Rossa, ein Film aus den 90er Jahren. Also das hat ihn immer interessiert, wo steht die Linke, wo steht die Linke in Italien. Er ist ja auch ein Regisseur, der sich einmischt. Er ist ja auch sowas wie ein öffentliches, wie das öffentliche kulturelle Gewissen. Er ist einfach auch einer der bekanntesten und populärsten italienischen Filmemacher. Und dieser neue Film, der jetzt nur in Deutschland neu ist, eigentlich ist der 3 Jahre alt. Ich glaube, es gibt kein Land, wo der so spät rausgekommen ist wie bei uns. Aber ich habe den damals in Italien gesehen vor 3 Jahren. Da war das natürlich ein Riesenereignis. Da haben ihn auch 700.000 Leute gesehen. Also Moretti ist nach wie vor sehr populär. Und was mich sehr gefreut hat an diesem Film, ich habe seine ersten Filme sehr, sehr gemocht. Dann gab es mal so Phasen, da fand ich, da hat er geschwächelt. Und hier ist er so zu Bestform wieder aufgelaufen. Das ist auch so eine Symbiose aus vielen Themen und Macken, die er auch als Filmemacher hat.
Also, so heißt ja auch der Titel, das Beste liegt noch vor uns. Nanni Moretti also mit seinem neuen Film, der Altmeister, muss man ja vielleicht auch schon sagen, ist ja auch schon ein kleines bisschen in die Jahre gekommen, aber legt noch etwas vor, was Jörg Taschmann sehr überzeugt. Dieser neue Film also von Donnerstag an in den deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, den stelle ich mir als sehr eindringlich und sehr intensiv vor. Es geht nämlich um häusliche Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, das immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also in dieser Woche hat ja viele einen Lagerbericht von Innenministerium und BKA erschreckt, dass 90% der Fälle in Deutschland im Dunkeln bleiben, also nicht verfolgt werden, weil sie einfach eben nicht angezeigt werden. Alina Cyranek hat diesen Film gedreht. Wie nähert sie sich diesem Thema?
Es ist ja schwierig, für sowas Bilder zu finden. Wie willst du das machen? Es ist einerseits, es ist hauptsächlich ein Dokumentarfilm. Sie hat sehr viel recherchiert. Sie hat mit 4 betroffenen Frauen geredet. Und aus diesen Leidensgeschichten hat sie eine Leidensgeschichte so für eine symbolhafte Frau genommen. Und das wird gesprochen von Sandra Hüller übrigens sehr, sehr gut. Das muss ich wirklich sagen. Mit Off-Stimmen kann man ja so manchmal seine Probleme haben. Aber sie betont das so gut. Sie macht das so lebendig, dass man da mal auch kurz reinhören kann.
Ich werde nie im Leben dieses Gesicht vergessen, wie der vor mir stand. Und dann wurden die Aggressionen heftiger. Er hat einen Putzzwang entwickelt, ist 3-mal duschen gegangen am Tag, dachte, auch wenn ich schon 2-mal gesaugt habe, da liegt immer noch Dreck. Ich weiß auch nicht, ihn hat irgendwie alles gestört. Ich durfte ja auch keinen Kontakt mehr haben zu irgendwelchen Leuten. Er hat immer noch mein Handy durchsucht, hat jeden Tag gefragt, wo ich war, mit wem ich gesprochen habe. Kilometerstand vom Auto hat er kontrolliert und wehe, ich bin mal 5 Minuten zu spät von der Arbeit gekommen. Das kann nicht sein, dass der Mensch, für den du alles gemacht hast, für den du dein Leben aufgegeben hast. Ich war abhängig von dieser kranken Beziehung. Ich habe ihn angefleht, dass er aufhört, dass er mir wehtut damit. Ich habe wirklich ganz, ganz laut im Haus geschrien, bitte hör auf, du tust mir weh. Und umso mehr ich das geschrien habe, umso mehr hat er dann zugeschlagen.
Ja, und das ist leider eine sehr, sehr typische Geschichte. Angefangen hat das natürlich märchenhaft. Da war ein Mann, der hat um sie geworben, der hat alles für sie getan, der war charmant, der hat für sie gekocht. Und es hat eine Weile gedauert, erst wie sie dann ein eigenes Haus gebaut haben. Erst dann hat er diese andere Seite von sich eben gezeigt. Aber das scheint eben vielen Frauen so zu gehen, dass sie plötzlich, dass sie zunächst vergöttert werden, dass ihnen diese Männer sagen, du bist die Frau meines Lebens. Und dann kippt das eben so ganz brutal. Und jahrelang entstehen dann Leidensgeschichten. Und bei einigen Frauen spielen ja auch noch Kinder eine Rolle, die auch noch da sind, dann wird die Polizei gerufen, die sich oft sogar ganz korrekt verhält. Und wenn es diesen Frauen dann endlich gelingt, nach Jahren da irgendwie auszubrechen und diese Männer anzuzeigen, das kommt zum Prozess, dann ist das auch wieder sehr demütigend, weil diese Männer teilweise überhaupt nicht verurteilt werden, da werden Verfahren eingestellt oder aber die werden zu lächerlichen Strafen wie 3.200 Euro verurteilt, die dann irgendwie nicht mal die Frau kriegt, sondern irgendwie die Staatskasse. Mhm. Also da ist ganz viel Potenzial drin zu sehen, was alles nicht funktioniert. Wir sind in einer Demokratie, wir denken irgendwie, hier sind Frauen geschützt, es gibt Frauenhäuser. Stimmt ja auch, aber eben, man ist dann schon sehr geschockt von diesem Film. Und dann, was dieser Film eben auch macht, ist, er lässt eben auch Leute in klassischem Dokumentarfilmstil zu Wort kommen, die sich auskennen. Das ist eine Ärztin beispielsweise, das ist eine Anwältin, das ist ein Polizist, der übrigens auch sehr empathisch darüber kommt. Und die erzählen einfach, was ihnen begegnet in ihrem Alltag.
Fassaden, so heißt dieser Film. Mit Fassade ist offenbar genau das gemeint, dass man vieles eben nicht sieht, was im Hintergrund passiert. Ja?
Oder auch nicht sehen will. Also es passiert ja auch auf Dörfern, wo dann das ganze Dorf eigentlich Bescheid weiß, weil der Typ als Schläger bekannt ist und schon mal Ex-Freundinnen hatte. Aber keiner will was machen. Auch diese Frau erzählt ja, also diese von Sandra Hüller gesprochene verdichtete Frau, sage ich jetzt mal, oder aber das basiert eben auf wahren Geschichten, die geht dann zu den Eltern von diesem Mann und die sagen, ja, da musst du ja wohl was falsch gemacht haben, du musst ihn ja wohl wütend gemacht haben, dann stimmt ja wohl was mit dir nicht. Also die Frauen, also die Opfer werden dann immer so dargestellt, als seien sie schuld dran. Und das Schlimme ist eben, dass die Gesellschaft wegguckt, dass sie niemanden haben und dass sie A, nicht geschützt werden und B, dass das eben auch nicht wirklich aufgearbeitet wird. Und das ist schon sehr, sehr schockierend an diesem Film. Und ich finde, das hat die Regisseurin auf eine beklemmende Art und Weise sehr in den Mittelpunkt gerückt. Man ist wirklich erschüttert von solchen Geschichten. Natürlich hat man es gehört, aber was bedeuten denn Zahlen? Natürlich, wenn man sowas dann hört und wenn man diese Spirale mitbekommt und dann sind natürlich solche Fragen komplett daneben, sich zu sagen, ja, warum geht die denn nicht? Ja, weil es eben nicht so einfach ist.
Also ein eindringlicher Dokumentarfilm von Alina Ciranek über häusliche Gewalt gegen Frauen. Ein bitteres, schlimmes Alltagsphänomen. Fassaden, so heißt dieser Film, kommt ab Donnerstag in die deutschen Kinos. Und der andere Film, etwas ganz anderes, aber auch eine Empfehlung, nämlich Nanni Moretti, Das Beste liegt noch vor uns. So heißt dieser neue Film von Nanni Moretti. Jörg Taschmann, vielen Dank.
Gerne.
Bauhaus. Einer der wenigen globalen deutschen Exportartikel in Sachen Kultur feiert Jubiläum, jedenfalls in Dessau, 100 Jahre. Es wird einiges geben und eine der ersten Dinge, die passieren, ist eine Ausstellung zu dem, was das Bauhaus eben auch ausgemacht hat damals, nämlich das Bewusstsein für Rohstoffe und Materialien. Hier geht es gleich um was ganz Besonderes. Es geht nämlich auch um deutsch-deutsche Geschichte. Es geht um ein Zementwerk in Äthiopien und eins in Kuba und es geht um Linsen. Die Künstlerin Antje Schiffers hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Springer recherchiert und zeigt Werke in dieser Ausstellung in Dessau im Bauhausmuseum mit dem schönen Titel Soda, Linsen, Fluff. Antje Schiffers, guten Abend.
Guten Abend.
Soda, Linsen, Fluff. Darunter lässt sich einiges vielleicht assoziieren. Soda und Linsen kriegt man vielleicht noch klar. Fluff nicht unbedingt. Es geht auf jeden Fall um Rohstoffe. Es geht um Äthiopien, es geht um deutsch-deutsche Geschichte. Was ist für Sie der Kern dieser Ausstellung?
Die Ausstellung gibt es, weil es eine Einladung an mich gab vom Bauhaus Dessau. Und das Bauhaus Dessau hat sein 100-jähriges Jubiläum dem Thema Materialien gewidmet. Oder widmet es dem. Das ist eigentlich die erste Ausstellung davon. Und ich durfte mich also als Künstlerin mit den Materialien des Bauens beschäftigen. Und weil ich nicht gerne in Archive steige, habe ich das quasi heute gemacht und habe geguckt, was ist eigentlich aus Abbaustellen, Werken geworden, die es mal gab, aber auch was gibt es heute, wo wird heute produziert, sowohl in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, in Kuba oder eben auch in Äthiopien.
Da gibt es, um mal kurz in die Geschichte zu gehen, offenbar ein Zementwerk in Äthiopien, was in den 80er Jahren von der DDR erbaut wurde, aber dafür gab es irgendwie kein Geld, sondern Linsen. Was ist das für eine Geschichte?
Der Zementanlagenbau Dessau hat ins gesamte sozialistische Ausland exportiert und auch nach Äthiopien. Und das war quasi bei meiner Recherche mit das Erste, was erzählt wurde, dass dieses äthiopische Werk mit Linsen bezahlt wurde. Und ich konnte mir das immer nicht vorstellen, weil ich dachte, wie viele Linsen müssen das denn sein? Also wie viele Jahresernten von Linsen, um sowas Teures wie ein Zementwerk zu bezahlen? Und da ist dann Thomas ins Bundesarchiv gegangen und hat sich das angeguckt. Es waren am Ende nicht nur Linsen, sondern auch Baumwolle, Kaffee, Wein, Gewürze. Und man konnte da dann eben sehen, dass die DDR manchmal auch lieber Valuta gekriegt hätte, aber natürlich Äthiopien gerne in Landesprodukten bezahlen wollte.
Das heißt, um es mal zu verstehen, es ging sozusagen um Rohstoffe. Also es ging um einen Zement, ein Zementwerk dort zu bauen, logischerweise um dann eben vielleicht die Bauindustrie in Äthiopien irgendwie anzukurbeln. Und auf der anderen Seite ging es um Rohstoffe, die dann in die DDR gekommen sind.
Ja, weil in dieser Sorte Wirtschaftsbeziehung es eben so war, dass man nicht immer nur mit Geld bezahlen musste, sondern es auch den quasi Naturalientausch gab, also Landesprodukte gegen Landesprodukte, was ja auch irgendwie ganz sinnig klingt, was aber auch immer Schwierigkeiten bereitet hat, weil am Ende doch auch jeder gerne Valuta oder Dollar eben haben wollte. Und das war als einfach ein Beispiel dafür, wohin uns der Weg, also diese Recherche in die verschiedenen Baumaterialien geführt hat. Eben auch zu den Linsen in Äthiopien oder in Kuba zu, wie bekomme ich die Erlaubnis, einen Staatsbetrieb zu malen. Also das waren einfach so ganz verschiedene Wege, die sich ergeben haben bei einer irgendwie offenen Recherche.
Das heißt, es geht um globale Verflechtungen, um Rohstoffe. Ich meine, das ist ja etwas, was schon immer eine große Rolle gespielt hat und jetzt auch ganz besonders. Wir reden über seltene Erden, wir reden über politischen Einfluss in bestimmten Regionen, auch Machtverhältnisse. Wer hat Zugriff auf welche Rohstoffe? Wohin werden die geliefert? Zu welchem Preis? Inwieweit zeigt sich das bei Ihnen?
Das zeigt sich wirklich an vielen Stellen, weil wir haben gemerkt, dass die Industrien, die es heute gibt, also sowohl Ziegeleien, Zementwerke, ganz stark auch in der Stahlindustrie, dass die eigentlich alle, auch die, die es in Sachsen-Anhalt gibt, dass sie eigentlich alle zu globalen Konzernen gehören. Und es ist dann schon verblüffend, irgendwie so nachzuvollziehen, okay, wie kann das eigentlich sein? Wie kennt sich jemand, der aus Indien kommt, gleichzeitig in Kasachstan, in Mittelamerika, in Deutschland, überall aus? Wie geht das? Also wenn man versucht, es sich wirklich vorzustellen, wie diese globalen Beziehungen funktionieren, wo doch jemand die Gewerkschaftlichen, die Umweltbedingungen vor Ort, weiß ich alles, ja erstmal gar nicht so genau kennt. Oder wie geht das, ja? Und es gab eine andere interessante Frage, die uns geleitet hat, war, wie hat man eigentlich das Recht, etwas abzubauen? Also wie wird das vergeben? Weil es ja eigentlich schon ganz schön ungeheuerlich, dass man das darf.
Sie sind ja offenbar auch international dann gereist, ne? Was haben Sie erlebt?
Wir haben erlebt eine Reise nach Kuba, um ein Zementwerk zu malen, das mal von dem Zementanlagenbau Dessau nach Kuba geliefert wurde, nach Cienfuegos, das Zementwerk Karl Marx. Und weil es ein Staatsbetrieb ist, ist es nicht erlaubt, das einfach so zu malen. Und da mussten wir also Wege finden, wie wir die Erlaubnis dazu kriegen und sind dann über die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Journalisten, wieder zurück zur kubanischen Botschaft und am Ende waren wir Staatsgäste. Und wurden aber dabei auch quasi streng beobachtet. Also während ich das Zementwerk gemalt habe, hat die ganze Zeit ein lokaler Künstler neben mir stehen müssen und auf mich aufpassen.
Aufpassen worauf genau?
Da gab es nichts, was ich hätte anstellen können. Aufpassen, dass ich es nicht fotografiere oder filme. Oder beim Malen, habe ich eben erfahren, ist in den Industrien ein wirklicher Türöffner. Wenn ich sage, kann ich zu Ihnen kommen und Ihr Werk besuchen, ich möchte gern ein Bild davon malen, dann öffnet das ganz andere Türen, als wenn ich nur sagen würde, ich möchte es besichtigen, um darüber zu berichten.
Weil es offenbar auf eine andere Ebene gehoben wird, auf eine künstlerischere vielleicht.
Ja, und als Teil der Landschaft oder eher von innen, das haben wir durchaus diskutiert.
Und es geht auch um Ost und West. Sie sind jemand mit einer Westgeschichte oder einer Westbiografie. Und Sie haben jetzt über Kuba gesprochen, über Äthiopien gesprochen, über die DDR gesprochen. Das ist ja dort in Dessau natürlich nochmal etwas anderes, als wenn man jetzt eine Ausstellung zeigen würde, sagen wir, in Wiesbaden. Wie haben Sie sich wahrgenommen, gefühlt?
Ich habe gemerkt, dass es häufiger so war, wenn ich mich, also jetzt in Sachsen-Anhalt, mit Leuten unterhalten habe. So nach einer Stunde wurden wir dann schon gefragt, ihr seid eigentlich aus dem Westen, oder? Und ich glaube, dann waren auch alle immer ein bisschen enttäuscht. Und dann dachte ich mir aber, na gut, wenn wir eine Stunde lang schon mal eine gute Zeit zusammen hatten und uns gut unterhalten konnten, dann kann das ja so schlimm auch nicht sein. Ja. Und das gefällt mir immer wahnsinnig gut, wenn ich an Orten lande, die ich mir gar nicht ausgesucht habe, sondern wo ich einfach so hingestolpert komme durch die Arbeit.
Antje Schiffers, die Künstlerin, die jetzt in Dessau zu sehen ist mit ihrer Arbeit im Bauhausmuseum dort, über Rohstoffe, über deutsch-deutsche Geschichte und vieles auch drumherum. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
So, und jetzt geht es uns um einen Job in der Kultur, der gerne ungesehen bleibt. Obwohl ja kaum ein Theaterstück zum Beispiel ohne Musik auskommt. Die Musiker und die Musikerinnen werden aber kaum erwähnt oder bleiben einfach unsichtbar. Und warum sich genau das ändern sollte, darüber sprechen wir in unserer neuen Folge des Theaterpodcasts. Unter anderem mit der Bühnenmusikerin Friederike Bernhardt.
Ich hatte tatsächlich die Punk-Idee, dass man einfach mal 3-4 Tage lang an allen Theatern in Deutschland für Stille sorgt. Dass man einfach alle TontechnikerInnen auch mit einbezieht und sagt, alles aus. Vielleicht fällt es dann einem größeren Kreis an Menschen auf, wie wichtig das doch ist, was wir da machen.
Friederike Bernhardt, die Bühnenmusikerin, die also eine Idee hat, wie man mehr Aufmerksamkeit erzeugen kann für die Theatermusik und auch für das, was sie dort tut. Sie unter anderem zu hören, ausführlich natürlich in unserem Theaterpodcast, unter anderem in der DLF-App zu finden oder auch überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. So, und jetzt schauen wir in die Feuilletons des nächsten Tages, also vom 12. Februar. Und das tut Lotta Wieden.
Morgen beginnt die 76. Ausgabe der Berlinale und natürlich, wie in der Hauptstadt üblich, es darf gemäkelt werden. Für die Süddeutsche Zeitung tut dies, ebenso unterhaltsam wie faktenreich, David Steinitz. Steinitz schreibt: Die gute Nachricht: Steven Spielberg, Fatih Akin, Pedro Almodovar, Werner Herzog, Maggie Gyllenhaal und Danny Boyle haben neue Filme gedreht. Die schlechte Nachricht: keiner von ihnen kommt zur Berlinale. Nicht nach Berlin zu wollen, besonders im Februar, ist grundsätzlich eine nachvollziehbare, vermutlich sogar eine sehr gesunde Lebenseinstellung. Allein für Deutschlands größtes Filmfestival, das diesen Donnerstag beginnt, wird die Abwesenheit der großen Regienamen zum ernsthaften Problem. Denn jedes neue Jahr, in dem die Berlinale wieder nur mit einem Glamour-Faktor kurz vor dem Koma aufwarten kann, verstärkt den Effekt, dass die begehrten Filmemacher lieber woanders hingehen. Selbes Thema, deutlich gelassener, Barbara Schweizerhof in der Wochenzeitung Freitag. Die jedes Jahr erhobene Klage, schreibt Schweizerhof, dass es der Berlinale an Stars auf dem roten Teppich mangle, sei nur die Kehrseite einer anderen, immer wiederkehrenden Zuschreibung der Berlinale, nämlich der, das politischste unter den A-Festivals zu sein. Für Schweizerhof ein weiterer Mythos. Und was bitte spricht eigentlich gegen den Stempel »Kein Glamour«? Der passe doch im Grunde ganz gut zu Berlin. Eine Ansicht, die David Steinitz in der Süddeutschen vermutlich wenig gefallen dürfte, ähnlich wie die Aussage von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der dem Feuilleton schriftlich mitteilen ließ: Ich blicke mit Spannung und Vorfreude auf die Berlinale und halte das diesjährige Programm für überzeugend. Die konkrete Ausgestaltung liegt bei der Festivalleitung, die in dieser Hinsicht mein volles Vertrauen genießt. Volles Vertrauen aber, so Steinitz, habe auch der Kapitän der Titanic genossen, bis kurz vor dem Eisberg. Währenddessen lobt der Berliner Tagesspiegel schon mal die Verleihung des goldenen Ehrenbären an die malaiische Schauspielerin Michelle Yeoh. Und die Zeit interviewt dann doch noch einen Star, nämlich Sandra Hüller, die in dem Wettbewerbsfilm Rose von Markus Schleinzer eine Frau spielt, die sich im 17. Jahrhundert erfolgreich als Mann ausgibt, inklusive Brautschau und späterer Heirat. Die Zeit fragt: In dem Film sagt ihre Figur den Satz, in der Hose steckt mehr Freiheit. Wie Sandra Hüller diesen Satz denn verstehe? Hüller? Die Hose ist halt ein Symbol und nicht nur ein Kleidungsstück. Sie eröffnet Rose eine ganz andere Möglichkeit als ein Rock, ein Kleid oder ein Korsett. Man hatte als Frau zu dieser Zeit nicht viele Optionen, außer an irgendeinen Mann verkauft bzw. verheiratet zu werden und diesem Mann zu dienen und Kinder zu bekommen. Es gab kaum eine Chance auf ein eigenes Leben. Also erst mit der Hose erfährt man, wie es ist, als Mensch zu gelten? Sandra Hüller: Das ist die Erfahrung, die ich übrigens auch beim Spielen auf der Bühne gemacht habe. Eine Hose beschützt einen immer. Wovor? Vor Blicken. Eigentlich schützt sie vor allem. Und damit zu einem weiteren Thema, das die Feuilletons bewegt. Diesmal viel Glamour, aber zugleich erschreckende Abgründe. Es geht um die jüngst veröffentlichten Epstein-Files. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rechnet Christian Geier mit Noam Chomsky ab, der nach Aktenlage mit Epstein offenbar lange auf einer Wellenlänge war und diesen auch noch nach seiner Verurteilung als Sexualstraftäter beriet. Man hört förmlich, wie für Geier eine Welt einstürzt, wenn er schreibt: Chomsky, der weltberühmte MIT-Professor, brillanter Linguist und politisch-moralischer Aktivist seit Jahrzehnten, eine linke Ikone der Kapitalismuskritik im munteren, immer auch männerwitzelnden Austausch mit dem damals schon verurteilten Sexualstraftäter Epstein. Wie Geier sich diesem Fall nähert, ihn mit Chomskys Schreiben und Gedankenwelt abgleicht, ist unbedingt lesenswert. Sein Fazit: Hier stützt jemand politisch, moralisch aus großer Fallhöhe ab.
Lotta Wieden aus den Feuilletons vom 12. Februar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie können das natürlich jederzeit hören. In unserer DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt.